Guten Morgen. Ich möchte euch heute Anna vorstellen. Anna kennt ihr nicht, weil sie gibt's auch nicht. Ich habe sie erfunden. Aber es gibt sie doch, weil ich glaube, dass in jedem von uns ein Stückchen von Anna steckt. Und ich glaube, dass es viele Annas gibt, irgendwo in unserem Land, in dieser Welt. Menschen, die so sind wie Anna. Heute Vormittag sitzt Anna wahrscheinlich im Gottesdienst, so wie ihr auch, oder streamt mit. Anna glaubt an Jesus und Anna ist engagierte Elternbeirätin der Klasse 2b. Dort ist ihr Sohn und deswegen setzt sie sich in dieser Klasse ein. Sie organisiert die Klassenabende, sie besorgt zu Weihnachten das Geschenk für den Klassenlehrer oder sie stellt ihren Garten für Klassenfeste zur Verfügung, obwohl sie genau weiß, dass am Ende sie ganz allein das meiste aufräumen muss. Aber Anna macht das gern. Und sie setzt sich ein in dieser Schule, auch für Kinder, die nicht so gut sind und mehr Unterstützung brauchen. Wie gesagt, sie macht das gerne, weil das Wohl der Kinder in der Schule und eine gute Gemeinschaft in der Klasse, Kinder und Eltern, das liegt ihr am Herzen. Und deswegen macht sie das, auch wenn es Kraft und Energie kostet. Aber es ist ja für eine gute Sache. Und deswegen hat sie sich überlegt, dass wenn jetzt nach der zweiten Klasse ihre Amtszeit eigentlich abläuft, dass sie sich auch noch einmal aufstellen lässt für die Klassen 3 bis 4. Aber kurz vor den Sommerferien kommen ihr Gerüchte zu Ohren. Anna würde das alles nur machen, um einen guten Draht zum Klassenlehrer aufzubauen. Schließlich sei ihr Sohn nicht so intelligent, aber so bekommt er bestimmt eine Gymnasialempfehlung wegen seiner tollen Mama. Das letzte Geschenk für den Klassenlehrer war auch nicht so der Hit. Da hätte sich Anna doch etwas mehr Mühe geben können, oder? Und außerdem habt ihr schon gehört, sie ist Mitglied in so einer erzkonservativen Gemeinde, die in der Bibel lesen und das auch noch irgendwie leben wollen. Das ist doch völlig unzeitgemäß. Soll so jemand wirklich die Klasse repräsentieren? Anna ist gut vernetzt und deswegen findet sie schnell heraus, dass Sandra hinter diesen Gerüchten steckt. Sandra sammelt heimlich eine Clique um sich, um selber Elternbeirätin zu werden. Weil Sandra findet, jemand mit ihrer Bildung und Kompetenz und Ausstrahlung ist viel besser für so eine Aufgabe geeignet als eine Hausfrau und Mutter von drei Kindern, die den ganzen Tag daheim ist. Natürlich, Anna könnte weiterhin die Arbeit machen. Klassenfeste organisieren, die Geschenke besorgen, so wie Sandra ihr das sagt. Dafür hat Sandra auch gar keine Zeit, aber die Repräsentation, das ist doch wohl eindeutig Sandras Sache. Als Anna das herausfindet, da kocht sie vor Wut. In ihrem Kopf geht's drunter und drüber. Diese arrogante Ziege. Die ganzen letzten Jahre hat sie keinen Finger krumm gemacht. Sie hat auf keine Mail geantwortet, als ich nach irgendwelchen Vorschlägen gefragt habe. Sie kam als Letzte und ging als Erste, ohne einen Handschlag zu tun. Und natürlich hat sie vorher dem Klassenlehrer schöne Augen gemacht. Man merkt, dass sie im Marketing tätig ist. Aber jetzt, wo es aufs Gymnasium zugeht, da möchte sie Elternbeirätin werden. Anna denkt sich, mein Sohn ist tausendmal schlauer als ihre Tochter. Die hat nichts auf dem Kasten, genau wie ihre Mutter. Nur Schein, diese oberflächliche Hohlbirne, diese hinterlistige Schlange, die darf niemals meinen Posten übernehmen. Niemals! Und da Anna ja auch nicht auf den Kopf gefallen ist, rattert es in ihrem Hirn. Die Strategie setzt sich zusammen, wie sie sich ihren Posten sichern könnte. Noch beim Einschlafen kreisen ihre Gedanken über dieses Thema. Ich denke, jeder von euch kennt Situationen wie die von Anna, auch wenn ihr keine Elternbeiräte oder Mutter von drei Kindern seid. Aber solche Situationen kommen immer wieder vor. Und Sandras in allen Abwandlungen gibt es wie Sand am Meer. Jeder von uns kennt Menschen, die uns verletzen, enttäuschen, nerven oder die gegen uns arbeiten. Wie gehen wir mit ihnen um? Und was hat Gott damit zu tun? Am nächsten Tag ist Samstag. Anna steht früh auf. Der Rest der Familie schläft noch. Sie macht sich eine Tasse Kaffee, setzt sich auf den Balkon, genießt die Ruhe, betet und schlägt die Losung auf. Diese Zeit gehört ihr und Gott. Ob Gott ihr etwas zu sagen hat, vielleicht ein aufbauendes, tröstliches Wort. Doch was sie liest, gefällt ihr ganz und gar nicht. Denn Anna liest Lukas 6, 27 und 28, ein Wort von Jesus. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Anna schluckt. Na klasse. Jesus, ist das dein Ernst? Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Erst sowas wie der Herr wird für euch streiten. Diese Verse fordern heraus. Und ich glaube nicht nur Anna, mich auf jeden Fall und ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen von euch auch. Denn diese Verse, die liegen quer zu dem, wie es sonst läuft. Feinde liebt man nicht, Feinde werden bekämpft. Ich möchte heute nur auf diesen Teil eingehen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Weil heute der Fokus in unserer Reihe auf dem Thema Gebet liegt. Und darum soll es gehen. Außerdem würde die Predigt sonst viel zu lang werden. Aber über diese Frage nachzudenken, wie beten wir für solche Menschen wie Sandra? Wisst ihr, wie und wofür wir beten, verrät uns sehr viel über uns selber. Verrät uns sehr viel darüber, wie uns unser Glaube prägt und ob uns die Maßstäbe dieser Welt oder die Gedanken Gottes erfüllen. Und Jesus sagt tatsächlich, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und da sitzt Anna jetzt auf ihrem Balkon und fragt sich, soll ich Sandra wirklich segnen und für sie beten? Ganz ehrlich, mir persönlich fällt es leichter, für Herrn Putin zu beten, den ich auch fürchterlich finde, und ihn zu segnen, als für einen Menschen, der mir gerade wehgetan hat. Weil Herr Putin ist für mich weit weg. Das ist für den einen oder anderen, der vielleicht Verwandte in der Ukraine hat, anders. Aber für mich ist der weit weg. Den kann ich auch fröhlich segnen und beten, dass er umkehrt und Gott ihm Weisheit schenkt und Gutes tut und was auch immer. Weil er so weit weg ist. Aber der Nachbar, der mich nervt, die Kollegin, die mich verletzt, Menschen, die mir schaden möchten, die mir querkommen, die mir Böses unterstellen, die Lügen über mich verbreiten, die sind da. Und Anna hat noch 2 Jahre, in denen ihr Sandra immer wieder über den Weg laufen wird. Wie kann Anna für Sandra beten und was könnte das bewirken? Darum geht es heute, wie gesagt, ein Fokus auf das Gebet. Und ich möchte euch 3 kleine Hinweise geben, die uns und vielleicht auch Anna helfen können. Das erste ist, schrei deine Wut bei Gott hinaus. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass Anna ihre Wut verdrängt und so eine geistliche Soße drüber schüttet und so tut, als wäre nichts gewesen und würde ihr das alles nichts ausmachen. Wenn sie ihren Ärger und ihre Wut in sich hineinfrisst, dann sorgt das für hohen Blutdruck, Magengeschwüre oder sonst was. Den Ärger in sich hineinstauen und irgendwie sich zusammenzureißen, weil man ja Christ ist, das ist ungesund. Und oft staut sich die Wut dann an und irgendwann explodiert man. Manchmal sogar bei Leuten, die eigentlich mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben. Vorzugsweise der Partner oder die eigenen Kinder oder irgendwelche Leute, die gerade in der Nähe sind. Die kriegen es dann ab. Wisst ihr, Jesus tut hier nicht, als wäre nichts gewesen. Schaut mal, er redet von Feinden. Er sagt, das sind Leute, die euch hassen, die euch verfluchen, die euch beleidigen. Da wird nichts schön geredet. Da wird nicht so getan, als wäre da nichts, sondern das Böse, das Unrecht wird hier beim Namen genannt. Da wird nichts unter die Decke gekehrt. Und Jesus möchte, dass wenn wir beten, wir auch ehrlich beten. Die Wut von Anna ist berechtigt. Sandras Verhalten ist gemein, es ist böse. Und Anna darf sauer sein und sie darf das Gott sogar sagen, sogar drastisch sagen. Und wenn ihr die Psalmen aufschlagt, dann findet ihr auch solche Gebete. Eins zum Beispiel ist Psalm 58. Das hat David gebetet, als er Stress mit Saul hatte. Guckt mal hin, was er da sagt. Die Frevler sind abtrünnig vom Mutterschoß an. Die Lügner gehen irre vom Mutterleib an. Sie sind voller Gift wie eine giftige Schlange. Gott zerbrich ihnen die Zähne im Maul. Zerschlage, Herr, das Gebiss der jungen Löwen. Sie vergehen wie eine Schnecke verschmachtet. Wie eine Fehlgeburt sehen sie die Sonne nicht. Wow! Das ist vielleicht nicht unsere Sprache heute, aber das sind heftige Worte, wie David hier Saul und seine Leute beschreibt. Aber so empfindet David und er versteckt vor Gott seine Gefühle nicht, sondern er schreit sie hinaus. Und was sind das für krasse Worte, die er gebraucht? Frevler, Lügner, giftige Schlangen, Löwen, die mich fressen wollen. Und dann der Kontrast, wie eine Schnecke werden sie verschmachten, so ungefähr. Wow, was sind das für Bilder? Wir würden das heute anders sagen. Wir würden heute sagen, ah, das sind Idioten, Arschlöcher, wie auch immer. Wir würden sie mit lauter anderen Worten betiteln. Aber David sagt hier, was er denkt und fühlt. Und er sagt, sie sollen verschmachten. Und am schönsten dann diese liebevolle Bitte in Vers 7, Gott zerbrich ihnen die Zähne im Maul. Das sind doch deutliche Worte. Aber ich glaube, dass es wichtig ist. Denn bevor ich meine Feinde segnen kann, muss ich das Unrecht beim Namen nennen. Und ich muss meinen Gefühlen Raum geben. Die Frage ist nur, wo lasse ich sie heraus? David bringt sie im Gebet Gott und er sagt Gott, wie es in ihm aussieht. David unterdrückt seine Gefühle nicht, kann man hier sehr schön nachlesen. Aber er lässt sich auch nicht von ihnen beherrschen. Denn als er seinen Feinden, die er hier so beschreibt, begegnet, handelt er nicht, wie er hier schreibt. Als Saul ihn verfolgt und töten will, versteckt sich David mit wenigen seiner Männern in einer Höhle. Und wie es der Zufall will, sagt Saul, da oben ist eine Höhle, dort will ich mich zur Ruhe legen. Und Saul geht in die Höhle. Die Leibwächter stehen davor und ganz da hinten sitzt der bewaffnete David. Und seine Männer sagen ihm, hey, das ist die Chance, das Problem loszuwerden. Diesen Typ, der dir ans Leben will. Das ist die Chance. Bring ihn um. Aber David lässt Saul am Leben, er verschont ihn. Er lässt sich nicht von seinem Zorn hinreißen, obwohl der berechtigt ist. Warum? Weil David den Willen Gottes leben möchte. Und weil er den Worten Gottes mehr vertraut als seinen Gefühlen. Und deswegen wagt er einen Schritt im Glauben. Im Blick aufs Gebet heißt es, sprich ein Gebet aus Glauben. Ja, unsere Gefühle sind wichtig und sie brauchen Raum. Aber für unser Handeln und Beten können sie nicht die alleinige und entscheidende Größe sein, sondern es ist unser Glaube. Und Glaube geht manchmal gegen das, was wir sehen und gegen das, was wir fühlen. Und manchmal müssen wir einen Schritt im Glauben wagen, auch wenn wir es nicht wollen. Und vielleicht könnte Anna diesen Schritt im Gebet gehen, weil sie Jesus und seinen Worten vertraut. Und sie könnte beten, Jesus, ich könnte Sandra an die Wand klatschen und in der Luft zerreißen. Aber weil du es sagst, will ich sie in deinem Namen segnen. Ich möchte dich bitten, dass du ihr begegnest, dass du ihr Gutes tust, was auch immer. Dann nimmt Anna ihre Gefühle ernst, aber die Worte Jesu noch ernster. Dieses segnet, die euch verfluchen, und bittet für die, die euch beleidigen. Und Menschen segnen, das geht nicht nur im Gottesdienst, das geht überall. In der U-Bahn, im Wohnzimmer, im Büro, auf der Station, beim Einkaufen. Und der andere muss das gar nicht mitkriegen. Aber ich segne die Menschen um mich herum. Auch die, die mich nerven und gegen mich sind. Ich spreche gute Worte Gottes über ihren Leben aus. Und so kann ich die nervige Kollegin, den unfreundlichen Verkäuferin oder das unsympathische Gemeindemitglied segnen. Im Vertrauen darauf, dass Gott Gutes wirkt. Nicht, weil ich mich gerade danach fühle, wenn das so ist, ist es auch gut. Sondern weil ich Gottes Willen aus Glauben leben möchte. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr schlecht in dieser Art von Gebet. Ich muss das immer noch lernen und einüben. Aber ich habe doch oft erlebt, dass wenn ich so gebetet habe, dass Gott mich verändert hat. Mich interessanterweise, nicht den anderen. Zuerst mein Herz, meine Gedanken, meine Gefühle. Und plötzlich wurde mein Herz weiter. Und ich konnte Menschen mit Gottes Augen sehen. Denn wie ist Gott? Jesus sagt es einige Verse später. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Auch hier wieder, die sind undankbar und die sind böse. Und trotzdem ist Gott gütig gegen ihnen, zu ihnen. Und wenn ich deswegen für sie bete, weil Gott diese Menschen mit Augen voller Güte sieht, dann kann das mein Herz, aber es kann auch die Beziehung zu diesen Menschen verändern. Ich denke an einen Menschen, den ich nicht ausstehen konnte. Ich habe den für unsagbar arrogant gehalten und ich glaube, er war es auch. Ich habe für ihn gebetet und später wurden wir sogar Freunde, weil Gott etwas in mir verändert hat, aber auch in ihm. Und wir plötzlich aufeinander zugehen konnten. Wie gesagt, ich bin nicht besonders gut daran. Ich muss es immer weiter üben. Aber ich will es auch üben und ich will diese Schritte im Glauben weitergehen. Ich möchte nicht aufgeben, es zu lernen, so zu beten. Ich weiß nicht, ob Anna und Sandra jemals Freundinnen werden. Kann sein, muss aber nicht. Aber wenn Anna im Glauben anfängt, für Sandra zu beten und nicht mehr gegen sie, dann kann ein Wunder geschehen. Und sei es nur im Herzen von Anna. Sie wird Jesus ähnlicher werden, weil Jesus diese Worte nicht nur sagt, sondern weil er sie auch vorlebt. Und deswegen der dritte Gedanke, schau dir immer wieder Jesus an. Was erlebt Anna? Sie erlebt, dass Sandra über sie lästert, sie schlecht macht, ihr die Position streitig macht, ihr die Aufgabe wegnehmen möchte, die sie gerne macht. Und ganz ehrlich, um es unverblümt zu sagen, das ist scheiße, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Und wir erleben auch Ähnliches. Aber auf der anderen Seite, es ist kein Vergleich zu dem, was Jesus erlebt hat. Wisst ihr auch, über ihn wurde Schlechtes erzählt, was nicht stimmte. Er wurde verleumdet und verraten, enttäuscht, verlassen, betrogen. Er wurde geschlagen. Er bekam eine Dornenkrone auf den Kopf und er musste sein Kreuz nach Golgatha schleppen. Und dort wurde er an dieses Kreuz genagelt, um zu ersticken. Und die Menschen, die unten standen, die haben sich über ihn lustig gemacht. Die haben ihn verspottet. Wenn ihr Märchen lest, in dieser Stelle, wenn sowas passiert, was machen dann die Fee oder der Zauberer? Sie sprechen einen Fluch aus über die Menschen, die über sie lachen, die ihnen Böses tun. Und was macht Jesus? Der Sohn Gottes flucht nicht. Der Sohn Gottes segnet seine Feinde mit offenen Armen und er betet für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er liebt seine Feinde so sehr, dass er für sie stirbt und im Sterben für sie betet. An diesen Gott glauben wir, der diesen Weg in Jesus ging und der Versöhnung schaffte für uns, für dich und für mich. Auch wir sind ja die, für die er gestorben ist. Er ging diesen Weg für uns und er betete damals für uns und er segnet uns, obwohl wir so sind, wie wir oft sind. Und wenn wir diesen Jesus am Kreuz sehen und seine Liebe, dann können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wenn wir diese Liebe ernst nehmen, dann wünschen wir uns, dass diese Liebe auch uns erfüllt. Diese Liebe, die am Kreuz hängt und für andere betet. Und vielleicht ist es dann auch nur ein ganz kleines Gebet. Vielleicht könnte Anna beten, Jesus, weil du für mich gestorben bist, möchte ich, dass deine Liebe mich erfüllt. Es fällt mir so schwer, für Sandra zu beten und sie zu segnen. Bitte hilf mir dabei und hilf mir, ihr in deiner Liebe zu begegnen. Dann verändert sich Annas Herz. Und wisst ihr, dann kann Anna trotzdem Dinge richtigstellen, wenn sie meint, es wäre wichtig. Dann kann sie trotzdem um ihre Wahl zur Elternbeirätin kämpfen. Aber ihre Einstellung ist eine andere. Sie kämpft nicht mehr gegen Sandra, sondern für die Sache. Es hat sich etwas verändert in ihr. Ja, vielleicht schenkt Gott ein Wunder und die beiden versöhnen sich. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall aber wird Anna, wenn sie so betet und Sandra segnet, im Glauben wachsen, weil Gott ihr mehr von sich selber ins Herz gibt. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, auch in einer Zeit, wo so viele Menschen gegeneinander sind, dass wir anfangen, unsere Feinde zu segnen und immer mehr von Gott in unser Herz hineinbekommen. Und wer diesen Wunsch hat, der kann jetzt dieses Lied mit uns singen. Immer mehr von dir, immer mehr.